ein Psalm Davids. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Doch du bist heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, Gott soll ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. All meine Glieder sind wie ausgerenkt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Denn Menschen haben mich umkreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zur Hilfe. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich vor den Hörnern der Büffel. Ja, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern verkündigen, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Himmlischer Vater, wir beugen uns in deiner Gegenwart. Möge dein Wort uns regieren, dein Geist sei unser Lehrer und deine große Herrlichkeit unser Herzensziel. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Also es geht heute in der Predigt um das Wort Halleluja. Wisst ihr, was das bedeutet? Ihr dürft gern reinrufen. Lobet den Herrn, richtig, genau. Setzt sich aus zwei hebräischen Wörtern zusammen. Das eine, das heißt Halal, loben. Und das ist aber auch eine Imperativform, also Plural. Viele Leute sind dazu aufgefordert, den Herrn zu loben. Und auf der anderen Seite steckt auch der Gottesname drin in einer Kurzform. Und so kommt es sozusagen zu einem Wort, dieses Halleluja. Und das spielt in einem biblischen Buch eine ganz besondere Rolle. Davon haben wir heute jetzt schon ein bisschen gehört. Wisst ihr wo? Bitte, Brigitte? Bei Hiob? Da kommt das Loben vor, das stimmt, aber das Wort Halleluja in den Psalmen. Richtig, genau. Das ist die große Lyrics-Sammlung sozusagen des Alten Testaments. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, wann wurde denn eigentlich in den Psalmen Gott gelobt? Natürlich vor allem in den großen Hymnen. Und die finden wir so in den Büchern, also in Psalm 100 bis 150. Da sind die großen Hymnen und da ist es oft so, dass das Halleluja am Anfang steht und am Ende und rahmt sozusagen dieses ganze Lob Gottes nochmal ein. also potenziert sozusagen das Lob Gottes. Das haben wir heute im Psalm 150 schon zusammen gesprochen. Diese Hymnen, diese wirklich richtigen, reinen Lobespsalmen laden dazu ein, sich ausgelassen zu freuen und überschwänglich beim Lob Gottes zu sein. Aber dann finden wir das Lob Gottes auch in einer anderen Kategorie der Psalmen, nämlich in den Klagepsalmen. Davon gibt es übrigens auch jede Menge, nämlich ein Drittel der Psalmen besteht ungefähr aus Klage. Finde ich spannend. In diesen Klagepsalmen, da finden sich die Songwriter der Psalmen oft in schwierigen Situationen. Sie sind verzweifelt, trauern, haben Angst. Und sie erzählen Gott einfach, wie sie sich fühlen und bitten ihn um sein Eingreifen. So wie jetzt in dem Psalm 22, den ich euch gerade gelesen habe. Und das Spannende ist, bei vielen dieser Klagepsalmen, das ist auch beim Psalm 22 der Fall, gibt es dann eine ganz plötzliche Wendung. Da hören wir viel Klage und dann gibt es eine Wendung hin zum Lob. Und das bei uns heißt es dann eben, ja, du hast mich gehört, mitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Und jetzt sagen vielleicht manche von euch, Moment, Frieda, da kommt gar nicht das Wort Halleluja vor. Das stimmt. Weil Halleluja ist ja eine Pluralform. Und wenn da steht, ich will dich loben, dann muss man natürlich ein bisschen ein anderes Wort, also oder na, andere, das Verb anders konjugieren sozusagen. Und dann steht da halt nur loben. Aber die Wurzel ist das Gleiche. Es ist auch dieses Halal. Und da kommt sozusagen, manchmal klingt das sogar fast gleich. Also es ist eigentlich derselbe Gedanke, der dahinter steckt, auch wenn das Wort Halleluja nicht wortwörtlich so dasteht. Genau. Warum erzähle ich euch das? Ich will euch damit sagen, dass das Lob nicht nur in den großen Hymnen der Psalmen vorkommt, sondern auch inmitten von Verzweiflung und Angst und Not seinen Platz findet. Und damit nähern wir uns diesem berühmten Halleluja von Leonard Cohen ein ganzes Stück an. Er singt in der letzten Strophe, even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but Hallelujah. Und obwohl alles schief geht, werde ich vor dem Herrn der Musik stehen, bisschen schwierig zu übersetzen, mit nichts auf meiner Zunge als Halleluja. Halleluja, das heißt für Leonard Cohen trotzdem, even though, trotzdem. Auch wenn ich im Leben total versage, will ich am Ende Gott trotzdem loben. Gelobt sei Gott, trotz des Scheiterns, trotz des Schmerzes. Dass Gott gelobt wird, wenn wir zum Beispiel eine Gebetserhörung erfahren oder wenn er uns Gelingen bei irgendeiner Sache geschenkt hat, das leuchtet ja vielen von uns ein. Aber die Frage ist, wie kann man denn eigentlich Gott im Leid loben? Ist das nicht auch ein bisschen Realitätsverleugnung? Schauen wir uns an, was es bei Leonard Cohen damit auf sich hat. Das ist mein erster Punkt. Halleluja, trotz des Scheiterns. In der zweiten Strophe des Liedes, da singt Cohen von einer alttestamentlichen Figur, die vielen von uns bekannt ist. König David. Das war wirklich ein Recke, der im Kampf erfolgreich war gegen Goliath, gegen die Philister. Der war gut aussehend und er hatte den besonderen Draht zu Gott. Und leider auch eine Schwäche für schöne und vor allem verheiratete Frauen. Also es kam, wie es kommen musste. David verfällt einer verheirateten Frau. Er schwängert sie und um den ganzen Vorfall zu vertuschen, schaut er, dass ihr Mann im Krieg das Leben verliert und nicht wieder nach Hause kommt. Davids Verhalten bleibt nicht unbemerkt. Gott schickt den Propheten Nathan zu ihm und der liest ihm die Leviten. Und am Ende muss David erkennen, ich habe sowas von jämmerlich versagt. Der König von Israel hat sein Amt missbraucht für seine sexuellen Gelüste und ist damit als König gescheitert. Deswegen schreibt Cohen auch, she broke your throne, also sie zerbrach deinen Thron, die Frau, mit der du Ehebruch begangen hast. Er hat sich über Gottes Gebote, du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht töten, hinweggesetzt und ist damit gescheitert. Als Glaubensvorbild und letztlich auch in seiner Menschlichkeit. Und obwohl David im Nachhinein zutiefst bereut, was er gemacht hat, bleibt sein Verhalten nicht ohne Konsequenzen. Das Kind, das durch diesen Ehebruch entstanden ist, wird auf Gottes Geheiß todkrank. Und David weint und fleht Gott an, dass es leben darf. Aber am Ende stirbt es. Und dann macht David etwas, was die Leute um ihn herum total verwirrt. Mit dem Tod seines Kindes beendet David die Klage. Er geht in den Tempel und betet Gott an. Und zum Tempelgottesdienst, da hat selbstverständlich auch das Lob Gottes gehört. Es ist sogar davon auszugehen, dass dieses Wort Halleluja eigentlich aus der Liturgie im Tempelgottesdienst kommt und dort entstanden ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann David Gott denn in so einer Situation loben? Und vielleicht auch mal etwas heruntergebrochen auf unsere Lebenssituationen. Wie kann es denn sein, dass Menschen, die Leid erlebt haben, in unseren Gottesdienst kommen, trotzdem in den Gottesdienst kommen und vielleicht sogar bei Lobpreisliedern auch noch mitsingen? Ich glaube, dass der Grund dafür, dass David Gott gelobt hat, darin lag, dass sein Halleluja mehr ist als der Ausdruck von Dankbarkeit und Freude. Davids Halleluja ist eigentlich ein Bekenntnis. Ich bin ein sündiger Mensch, aber Gott, der ist heilig. Gott regiert und er urteilt über Gut und Böse. Weil Gott heilig ist, gebührt ihm das Lob. Und das ist nämlich unabhängig von meinen Lebensumständen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele loben Gott, weil sie dankbar sind, weil sie ein erfülltes Leben haben. Und das sind gute Gründe zum Danken. Aber Gott gebührt nicht nur das Lob wegen seiner Taten, sondern in erster Linie wegen seines Charakters. Da geht es nicht in erster Linie um mich und mein Wohlbefinden. Das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit der bedingungslosen Liebe zu einem Menschen. Ihr dürft euch da gern einen Menschen vorstellen, wo ihr sagt, den liebe ich bedingungslos. Den liebt ihr hoffentlich nicht nur, weil er immer nett zu euch ist. Und wenn er dieser Mensch mal etwas macht, was euch nicht in den Kram passt, dann liebt er ihn ja hoffentlich trotzdem noch. Weil es geht ja in erster Linie um den Menschen, um den Charakter und nicht um die Tat. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben jetzt gehört, dass Cohen ein Halleluja trotz des Scheiterns formuliert. Und jetzt kommt das Halleluja trotz des Schmerzes. Wir haben heute die Originalversion von Leonard Cohen gehört. Es gibt aber noch ganz andere Version. Es gibt sehr viele Strophen, die er gedichtet hat. Er hat echt ein bisschen gekämpft mit dem Lied. Schon 4 Jahre später ist Coleman mit einer Version auf Tour gegangen. Da geht es gar nicht mehr um König David und sein Scheitern, sondern es geht um Leonard Cohen und sein persönliches Scheitern. Und vor allem um ein Thema, nämlich um Liebe und den Schmerz, den Liebe bei ihm hinterlässt. Er singt: Love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's a very broken hallelujah. Liebe ist nicht so eine Art Triumphzug. Nein, sie ist ein kaltes und sehr gebrochenes Halleluja. Und weiter: Love is not the laughter of someone who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very lonely hallelujah. Liebe ist nicht das Lachen von jemandem, der behauptet, das Licht gesehen zu haben. Nein, sie ist ein kaltes und sehr einsames Halleluja. Gebrochenheit, Kälte, Einsamkeit, das sind Gesichter der Liebe, die Leonard Cohen kennengelernt hat. Das ist ganz spannend, denn in seinem Leben hat er wirklich nach Liebe gesucht. Und deswegen ist er auch mit total vielen Frauen liiert gewesen, hat sie zeitweise sogar als Musen und als Weg zur Erleuchtung gesehen und muss aber am Ende feststellen, dass sich das alles als Illusion herausgestellt hat. In Wirklichkeit, stellt er fest, hat Liebe doch eigentlich nur mit Schmerz zu tun. Und ich denke, diese Erkenntnis von Cohen ist nicht ganz falsch. Wer einen Menschen liebt, der wird früher oder später feststellen, dass er von diesem Menschen auch mal verletzt wird oder enttäuscht. Wenn man realistisch ist, dann ist Liebe nur sehr selten ein Triumphzug. Da gibt es viele Paare, die miteinander so richtig kämpfen, weil sie zum Beispiel unterschiedliche Vorstellungen haben vom Leben oder weil sie selber einfach so unterschiedlich sind oder weil sie Verletzungen aus der Vergangenheit mit in diese Beziehung bringen. Und da gibt es auch viele Familien, wo man sich gegenseitig zutiefst verletzt hat. Da reden Geschwister nicht mehr miteinander oder die Kinder haben den Kontakt zu den Eltern abbrechen müssen. Warum formuliert Cohen ein Halleluja angesichts des Schmerzes? Ich denke, dass dahinter eine Erkenntnis oder besser gesagt eine Erfahrung steht. Nämlich, dass Leben auch trotz allen Schmerzes gut ist. Und das Leben eine unheimliche Kraft und Schönheit innewohnt. In seiner dritten Strophe, die haben wir auch gehört, ist auch auf dem Zettel drauf, da singt Cohen: There is a blaze of light in every word. It doesn't matter which you hurt, the holy or the broken, hallelujah. Da ist ein Lichtfunken in jedem Wort. Es ist egal, welches du gehört hast, das Heilige oder das Gebrochene, Halleluja. Für Cohen ist es so, er stellt das Heilige, das Erhebende und das Profane, oft von Leid geprägte, auf eine Stufe. Und er sagt damit, auch dem gebrochenen Halleluja kann eine unheimliche Schönheit innewohnen. Ein Paar, das miteinander heftige Kämpfe ausfechtet, kann am Ende trotzdem was total Schönes zutage fördern. Oder ein Mensch, der durch die Erfahrung von Schmerz geht, kann am Ende eine ganz tiefe Reife und Einsicht ins Leben haben. So wie das zum Beispiel bei Josef der Fall war im Alten Testament. Durch seine schwierigen Erlebnisse ist Josef ein demütiger Mensch geworden und hat sogar Heilung mit in seine Familie hineingenommen. Die Erfahrung der Schönheit ist, da hole ich mal noch was zum Veranschaulichen, vielleicht ein bisschen wie bei der Entstehung einer Perle. Man weiß eigentlich gar nicht genau, wie Perlen wirklich entstehen. Aber man weiß, wie man Zuchtperlen herstellen kann. Und dafür nimmt man eine Muschel und man setzt einen Fremdkörper in die Muschel ein. Und um diesen Fremdkörper drumherum bildet die Muschel dann die Perle. Als Schutz. Sozusagen aus einer Situation, die total bedrohlich für die Muschel ist, wird etwas Wunderschönes. Ich finde es übrigens besonders schön, weil in der Muschel die Perlen sehen so ein bisschen aus wie Tränen. Also aus unseren Tränen kann auch etwas unheimlich Schönes werden. Cohen formuliert sein Halleluja also als ein großes Trotzdem. Trotz der Erfahrung von Schmerz ist das Leben schön. Trotz des eigenen Scheiterns ist Gott heilig. Aber wenn wir jetzt mal Cohens Halleluja vergleichen mit dem Psalm 22, den wir gerade gehört haben, dann finde ich, fehlt dem Halleluja von Cohen eines. Bei David ist es nämlich so, dass er Gott als mein Gott anspricht. Nicht wie bei Cohen. Maybe there's a God above. Also vielleicht gibt es einen Gott im Himmel. Und das macht für mich einen ganz großen Unterschied. Da ist diese Beziehungsdimension, die David unverzagt macht. Und ich habe vorhin gesagt, es geht in erster Linie darum, Gott zu loben, für den, der er ist, also Gott für sein Sein zu loben, unabhängig von unseren Lebensumständen. Aber das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich liebe meinen Mann, bedingungslos. Aber wenn der jetzt jeden Tag kommt und mich piesackt, mich schlecht behandelt und mich total beleidigt, dann macht es was mit mir. Irgendwann bin ich doch am Ende meiner Kräfte und dann ist es irgendwann auch aus mit der bedingungslosen Liebe. Das Lob Gottes hat schon auch etwas mit seinen Taten zu tun. In Gottes Eingreifen zeigt sich nämlich seine Liebe und Fürsorge für uns. Wir sind ihm nicht egal. Das macht sich an seinem Eingreifen und seinen Taten fest. Biege ins Ende ein. Wir haben heute in der Schriftlesung gehört, dass Jesus aus dem Psalm 22 zitiert hat. Als er am Kreuz hing, da hat Jesus gesprochen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es wird ein bisschen diskutiert, ob er den ganzen Psalm eigentlich gebetet hat und nur die erste Zeile genannt ist, aber ich glaube das eher nicht. Ich denke, er wird dafür wahrscheinlich gar keine Kraft mehr gehabt haben. Aber was ganz spannend ist, deswegen habe ich auch die großen Textpassagen vorgelesen, zwischen dem Psalm 22 und dem, was Jesus passiert, gibt es ganz viele Parallelen. Die Schmähung durch das Lästern seiner Feinde, die durchbohrten Hände und Füße, das Loswerfen um sein Gewand. Das sind jetzt nur drei Beispiele, es gibt noch mehr. Da gibt es ganz viele Parallelen. Aber, und das ist jetzt eine interessante Beobachtung, im Psalm 22 geht es dann weiter. Die Klage endet und es wird zum Lob geswitcht. Und das passiert bei Jesus am Kreuz nicht. Das heißt, Jesus hat im Angesicht, und das ist jetzt nochmal wichtig, seines unmittelbar bevorstehenden Todes, in diesem Moment, wo er am Kreuz hängt, Gott nicht gelobt. Danach sicher wieder, aber nicht in diesem Moment. Kann man gerne drüber diskutieren. Der Theologe Adolf Schlatter schreibt, nämlich Willi, Jesus verscheucht nicht mit der Hoffnung den Schmerz, und verschließt nicht das Auge für die Gegenwart um der Zukunft willen. In diesem Moment lässt er das Leid so stehen. Nach dem, was Matthäus berichtet, hängt der Sohn Gottes 3 Stunden unter schlimmsten Qualen am Kreuz und schweigt. Und dann, wenige Augenblicke bevor er stirbt, klagt er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wie Jesus am Kreuz leidet, das macht mir Mut. Es macht mir nämlich Mut, dass es Momente im Leben gibt, da können wir Gott einfach nicht mehr loben. Nicht jede Klage muss am Ende in einem Lob münden. Es gibt übrigens auch Klagepsalmen, die münden nicht in einem Lob. Sehr wenige aber. Und deshalb lautet mein Resümee für heute: Gott wegen seines Seins zu loben, weil er heilig ist, so wie Cohen das tut, das ist gut. Das ist solide. Gott in erster Linie wegen seines Seins zu loben und dann aber auch in Erwartung seines Eingreifens, das ist besser. Und Gott im Angesicht von Leid und Scheitern einmal gar nicht loben zu können, das ist auch okay. Wir hören jetzt gleich von der Band das Lied "Hier ist mein Herz". Und da geht es darum, in der Not auf Gott zu schauen und von ihm Hilfe zu erwarten. Da heißt es: Du bist heilig. Genau das, was wir auch jetzt gehört haben, also da geht es um den Charakter Gottes. Du bist heilig. Und wer möchte, kann das auch gern mitsingen und als sein persönliches Bekenntnis sprechen: Gott, du bist heilig, auch in meiner Not. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.